Er schuf sie in seinem Bilde. Als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt im Grunde, wir wissen, Gott ist nicht Mann und Gott ist nicht Frau. Stimmt's? Weil Gott ist Geist. Aber Gott schuf nicht den Mann allein in seinem Bilde, Gott schuf nicht die Frau allein in seinem Bilde, sondern er schuf den Menschen als Mann und Frau in seinem Bilde. Das heißt, jeder Mann und Frau oder Mann und Frau in sich als Einheit, sie spiegeln etwas wider von dem, wie Gott ist. Gott hat den Menschen unterschiedlich geschaffen als Mann und Frau. Der Mann ist anders als die Frau. Ist euch das aufgefallen? Ich meine jetzt nicht das Äußere allein, sondern einfach wie sie ticken, handeln, sind, was ihr Spezifisches ist, ist der Mann anders als die Frau. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe, hat bestimmte Stärken und die Stärken sollen sich ergänzen zueinander hin oder miteinander. Und diese Ergänzung ist einfach gegeben und nicht der Mann spiegelt Gott wider, nicht die Frau alleine, sondern Mann und Frau zusammen spiegeln das wider, was Gott ist. Weil Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Ergänzung kennenlernen. Gerade wenn jemand verheiratet ist, dass wir einfach sehen, okay, meine Frau ist mir gegeben worden als eine Ergänzung. Und ich übernehme einen Part im Leben, meine Frau einen anderen Part. Aber beides ist aus Gott gewollt und es gehört wie ein Team zusammen. Ich gehe jetzt nicht zu sehr in diese ganze Mann-Frau-Geschichte hinein, weil ich in eine andere Richtung gehen möchte, aber das ist einfach ein ganz wichtiger Part. Auch ist wichtig, dass der Mann nicht der Macho ist, weil manche sagen, Haupt ist, dass man sagt, wo es lang geht, weil das Haupt ist Befehlshaber. Das ist griechisches Denken. Das griechische Denken geht in Richtung Haupt bestimmt und ist Befehlshaber, ist Boss. Hebräisch-jüdisches Denken ist der Verantwortungsträger. Haupt ist Verantwortungsträger für das, was geschieht. Verantwortung zu übernehmen. Darum, als Gott dem Menschen einen Auftrag gegeben hat, und wir schauen uns diesen Auftrag nachher nochmal vielleicht an, hat er dem Menschen einen Auftrag gegeben, Mann und Frau. So lesen wir auch hier weiter und Gott segnete sie. Wo waren wir? 1. Mose 1, jetzt 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Seid fruchtbar in dem, was Gott spezifisch jetzt hier meint, geht auch nicht alleine beim Mann. Okay? Dass der Mann sagt, okay, ich bin jetzt fruchtbar, ich bringe Kinder hervor. Ne? Das geht nicht. Sondern es braucht Mann und Frau. Es braucht diese Ergänzung. Er sprach zu Mann und Frau, seid fruchtbar. Der Mann alleine kann nicht fruchtbar sein im Sinne von Kinder bekommen, sondern er braucht seine Frau. Und die Frau braucht den Mann. Wir sehen dieses zusammen. Gott spricht zu dem Menschen, seid ihr, das Plural, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Jetzt können wir noch weiterlesen, 1. Mose 2, Vers 15, also ein Kapitel weiter, 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. So, der Mensch kriegt einen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Aber von dem einen Gedankenansatz, den ich gerade brachte, der Mensch sündigte, das wissen wir, okay. So, wie ist das passiert mit der Sünde? Ja, wie kam es dazu, dass ich von der falschen Frucht, die Schlange, ja, Was passierte? Wen sprach die Schlange an oder wie geschah das so? Ja, der versuchte es bei der Frau und die Frau, was tat sie? Ja. Wer hat hier als erstes gegessen? Aha, okay. Und nachdem das passiert war, die Frau und der Mann gegessen hatten davon, kommt Gott in den Garten hinein. Und wen spricht Gott an? Den Mann. Adam, wo bist du? Er ist Verantwortungsträger. Er war in erster Verantwortung darüber. Das ist. Und dann macht er einen Riesenfehler und sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, das ist eine ganz linke Nummer. Das ist Gott der Schuldige letztendlich. Warum hast du mir eine Frau gegeben? Und die Frau, die du mir gegeben hast, das kommt dann aus diesem Nicht-Verantwortung übernehmen wollen, kommt das hervor. Aber ich gehe in eine etwas andere Richtung noch. Wir hatten hier gelesen bei 1. Mose 2, Vers 15, er setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Auftrag des Menschen, das ist Adam und Eva gleichermaßen, so den Garten zu bebauen und zu bewahren. Jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. Als Gott diese Erde geschaffen hat, manche sprechen auch von einer Wiederschöpfung, weil wenn wir genau in den hebräischen Text hineinschauen, im ersten Buch Mose, dann heißt es, am Anfang schuf Gott, was? Die Himmel und die Erde. Erde ist Singular, die Erde ist Singular. Die Himmel steht Plural. Gott schuf die Himmel, also diese Dimensionen von Himmeln und Gottes heiliger, ewiger Dimension. Und er schuf die Erde. Und die Erde ward wüst und leer. Tohu wa bohu ist das hebräische Wort. Wir haben das übernommen und sagen auch, das ist ein Tohu wa bohu. Ne? Das steht so ein hebräisches Wort. Die Erde ward wüst und leer. Im Grunde steht hier einfach nur die Erde wüst und leer. Und wir wissen im Grunde, wenn Gott etwas kreiert, weil wüst und leer ist wirklich leer, es ist ohne Leben, es ist tot, es ist im Grunde genau das, was Gott nicht ist. Okay? Das heißt, Gott kann kein Tohu wa bohu schaffen, weil das ist nicht er. So, wir wissen im Grunde, wenn da einfach steht, die Erde wüst und leer, dann heißt es im Grunde, die Erde wurde wüst und leer. Da ist etwas geschehen, dass die Erde wüst und leer wurde. Ja, sehr eindeutig. Man kann das mit anderen biblischen Belegen bringen, dass Gott niemals der Licht ist, Finsternis hervorbringen kann. Der ganze Begriff Tohu wa bohu ist halt eben das Finstere, das nicht Durchschaubare. Das hat Gott nicht geschaffen, aber es geschah etwas, was das hervorbrachte. Und wenn wir in die Propheten hineinschauen und gucken uns das ein bisschen näher an, dann nehmen wir an und könnten das so wahrnehmen, dass Gott diese Erde wirklich ganz toll geschaffen hat. Das geht nicht anders, er schafft diese Erde toll. Aber dass irgendetwas stattgefunden hat, was eine Katastrophe hervorgebracht hat und die Erde quasi wüst und leer wurde. Und sicherlich, so sehe ich das auch und so kann ich es mir verständlich machen und erklären, ist, dass tatsächlich Satan als ein Engel des Lichts, als ein Engel, war ein Lobpreisengel gewesen, der Gott die Ehre gab, dass er halt eben durch seine Selbsterhebung niedergeschmettert wurde aus den Himmeln heraus und durch diesen Fall einfach diese Erde wüst und leer geworden ist. So, das ist, was wir wohl wahrnehmen können. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist, dass Gott, selbst wenn alles wüst und leer ist, dass er hingeht und dass er rekreiert, dass er wieder schafft, dass er wiederherstellt, dass er Ordnung schafft, dass er aufräumt, dass er Licht hineinbringt, unterscheidet zwischen Licht und Finsternis. Und nach meiner Wahrnehmung ist im Grunde das Ganze eine Rekreierung gewesen von dem, wo wiederhergestellt wird, wo Gott dabei ist, dass er sein Glanz, sein Licht, seine Schönheit zurück zu dieser Erde bringt. In einer materiellen Welt, Gott ist Geist, aber in einer materiellen Welt bringt er diese Schönheit wieder hervor. Und Gott schuf und er brachte das Licht hervor. Und diese Geschichte im ersten Buch Mose beschreibt das, wie Gott nun hier kreiert hat, wie er geschaffen hat. Und er schuf den Menschen in seinem Bilde dann als Krone der Schöpfung in der Idee, dass der Mensch nun diese Erde hier bebauen und ausbreiten sollte. Das ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, der Mensch als Ebenbild Gottes wird eingesetzt auf diesem Planeten, auf dieser Erde, nun Verantwortung zu übernehmen und so zu agieren, wie Gott im Unsichtbaren in seinen Himmeln tätig ist, hier auf dieser Erde tätig zu sein und quasi das Reich Gottes zur Ausbreitung zu bringen, dass das Wesen Gottes, die Idee Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes, das, was Gott ausmacht, zu einer Ausbreitung zu bringen. Ein wunderbarer Gedanke, weil es gibt uns diese Ewigkeitsperspektive, die Gott hat, dass er den Menschen als sein Ebenbild einsetzt in einer sichtbaren Welt, die nun die Werte Gottes, die Idee Gottes, im Grunde sein Reich zur Ausbreitung bringen lassen. Und das ist diese ganze Vision von Jesus auch, warum er hinterher auf die Erde gekommen ist, ist die Vision, wo er betet und sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In dem Psalmen heißt es, die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. So die ganze Perspektive, die Jesus hat, ist, dass das Reich Gottes nun hier auf dieser Erde anfängt, sich auszubreiten, weil das war die ursprüngliche Idee. Das war, wofür der Mensch eingesetzt war, den Garten Eden, das, wo sie zunächst waren, ein sehr schöner Bereich, auch erst einmal umschrieben in dieser Schönheit in der Bibel, auch ein abgegrenzter Bereich war, aber den hätte der Mensch zur Ausbreitung bringen sollen auf der ganzen Erde. Interessant ist, ihn zu bebauen und zu bewahren. Ja? Da kann man sich die Frage stellen, wovor sollte der Mensch diesen Garten bewahren? Und du siehst es gleich in dem, wer da gekommen ist, die Schlange Satan, schleicht sich ran und will zerstören. Und normalerweise hätte Adam in seiner ersten Verantwortung hingehen müssen, als diese Schlange kam und seine Frau ansprach und sagen müssen, hau ab, du hast hier nichts zu suchen. Als Jesus Zeichen und Wunder tat, als er auf diese Erde kam, als er anfing zu sehen, was tut der Vater und das auf diese Erde brachte, heißt es, dass er die Dämonen ausgetrieben hat und sagte, wenn ihr das seht, dass die Dämonen ausgetrieben werden, seht ihr, dass das Reich Gottes nun zu euch hier kommt. Normalerweise hätte der Mensch, als Satan kam und eindringen wollte in das sich ausbreitende Reich Gottes, hätte er hingehen müssen, hätte Adam hingehen müssen und sagen müssen, Satan, ich habe dich entlarvt, hau ab. Er hätte bewahren sollen, weil das war der Auftrag, die Erde zu bebauen, aber auch zu bewahren. Und statt zu bewahren, hat er sich aus der Affäre gezogen und seine Verantwortung nicht übernommen. Hier kommt aber Jesus und er landet quasi aus den Himmeln hier im menschlichen Körper, in völliger Abhängigkeit vom Vater. Und er sieht Dämonen, die wirksam sind, Menschen belasten und quälen. Und er geht hin und er demonstriert das, was Adam hätte tun sollen. Nämlich den Mächten der Finsternis den Garaus zu machen, Kontrolle zu übernehmen, zu sagen, ihr müsst hier verschwinden, ihr habt hier nichts zu suchen. Also Jesus demonstriert, was der Mensch hätte leben sollen auf dieser Erde. Weil der Mensch ursprünglich war ohne Sünde, stimmt's? Der Mensch, wie er geschaffen wurde, war ohne Sünde vor dem Sündenfall. Und unter der Salbung des Heiligen Geistes, und die Bibel sagt, der Mensch war gekrönt mit Herrlichkeit. Er hatte also eine geistliche Autorität bekommen und mit dieser Autorität hätte er handeln können, hat es aber nicht getan. Das heißt im Grunde, Jesus in dieser Situation als Sohn Gottes, der aber ganz Mensch wurde, demonstrierte das, was der Mensch hätte leben sollen, aber nicht gelebt haben. Und Jesus öffnet dann hinterher etwas, einen Raum für das, dass er sagt, ihr nun, die ihr an mich glaubt, folgt mir nach. Geht in meine Fußstapfen und tut das, was ich getan habe. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Es ist also genau das, hätte der Mensch auch ursprünglich schon leben sollen, dass er aus der Beziehung heraus zu Gott, dem Schauen, wie lebt Gott, der Gemeinschaft mit ihm, wenn Gott abends in den Garten Eden kam, aus der Gemeinschaft und aus der Geistesbewegung und Präsenz Gottes heraus, hätte er das Reich Gottes zur Ausbreitung bringen lassen sollen. Interessante Formulierung ist dieses, als es Abend geworden war. Viele Theologen sagen auch, dass im Grunde wahrscheinlich der Treffpunkt zwischen Gott und Menschen dann gewesen ist, wenn die Kühle des Abends gewesen ist. Dass Gott jetzt einfach in der Kühle des Abends wiederum kam und Gott rief dann Adam, wo bist du? Die wörtliche Übersetzung heißt eigentlich nicht Kühle des Abends, sondern im Hebräischen steht hier, als der Tag Ruach geworden war. Man kann das übersetzen, wenn man will, oder bildlich übertragen mit Kühle des Abends. Aber Ruach heißt ja Wind und Geist. Beides ist das gleiche Wort, Wind und Geist. Als der Tag Ruach geworden war, das heißt, wir könnten uns vorstellen, da war ein Windzug gewesen bei diesem Abend, aber wir wissen auch, die Gegenwart Gottes ist Ruach, weil Gott ist Geist. Und es gab also Treffpunkte zwischen Gott und dem Menschen und aus dieser Präsenz, dem Zusammensein mit Gott, der Gemeinschaft mit Gott, hätte der Mensch lernen sollen von Gott, dem Vater, um zu sehen, wie er nun diese Erde praktisch bebauen soll, bewahren soll, wenn die Eindringlinge kämen, wie diese Macht der Finsternis, wie er widerstehen soll. Aber der Mensch wollte sich nicht anlehnen an dem, wie Gott ihn lehren würde, sondern sie wollten eigenständig wissen, was gut und richtig ist und wie man die Dinge packt, in Eigenständigkeit, ohne aus der Verbindung mit dem Vater zu leben. Was Knackpunkt ist jetzt für uns, ist, dass diese Vision, die wir gerade hier lesen, wie im Himmel, so auf Erden, jetzt ein Auftrag ist, für uns zu beten und für zu leben, dass das Reich Gottes kommt und der Wille Gottes sich ausbreitet. Und es breitet sich aus dadurch, dass jeder einzelne von uns in einer solchen Beziehung zum Vater lebt, wie Jesus gelebt hat. Das ist das. Einfach zu sehen, was will Gott, der Vater, was hier auf dieser Erde passieren soll. Bei ihm hinzuhören, das wahrzunehmen und dieses dann in die Tat umzusetzen. Das kann man nicht studieren. Das kann man nicht in Büchern lesen, wie man das macht, sondern es ist aus der persönlichen Beziehung, die man Stück für Stück aufbaut mit dem Vater. Wir lernen, wie lernen wir den Vater kennen? Bibel lesen ist das Wort Gottes, das ist der ausdrückliche Wille Gottes. Ja, also sämtliches mit einfach Gott suchen, anbeten, über den Bibelstellen weiter brüten, dranbleiben an der Rede, weil sich extra Zeit nehmen für Gott, einfach, dass man sich sensibilisiert, um wahrzunehmen, was will der Geist Gottes, wie redet er? Bitte? Jesus nahm sich diese spezielle Zeit, auf den Berg zu gehen. Ja. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle einfach etwas mal mit hineinnehmen von einer Bibelstelle. Hört sich erstmal ganz anders an, aber ich nehme es an dieser Stelle mit hinzu. Aus Jesaja 50, Vers 4a und b. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Hier erst einmal der Begriff Jünger. Im Grunde ist ein Jünger ist ein Lernender. Das ist das, was es beinhaltet. Jünger Jesu waren Lernende von Jesus. Wir als Söhne Gottes, jetzt als Männer gesprochen, denn wir sind Söhne, ich kann jetzt nicht sagen, wir als Söhne und Töchter Gottes, wir sind keine Töchter Gottes, wir sind Söhne Gottes, stimmt's? Wir sind Söhne Gottes, sowieso von dem Erbstatus her sind alle Söhne Gottes, ob Mann oder Frau, aber wir sind Söhne rein so jetzt auch gesehen und sollen Lernende sein von dem Vater, so wie Jesus ein Lernender war von dem Vater, um zu hören oder zu sehen, wie man es auch immer formuliert, was tut der Vater? Und gemäß dem, was der Vater tut, so tat es auch Jesus. Und nun sagt die Bibel hier, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Jetzt geht's weiter. Er weckt mich ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und ich glaube, eine maßgebliche Geschichte ist für uns, dass wir das Hören lernen, das Hinhören bei Gott. Wie sieht das aus, dass der Wille Gottes hier auf diese Erde kommt? Was kann ich dazu beitragen, dass da, wo ich jetzt bin, an meinem Arbeitsplatz, in der Familie, wo immer ich bin, dass der Wille Gottes zum Ausdruck kommt. Was ist mein Part da drin? Dieser Aspekt, wir wollen, damit der Himmel auf die Erde kommt, wollen wir als Männer uns entscheiden, als allererstes zu hören, was sagt Gott in einer Situation? Was sagt er mir? Und was ist mein Part in einer Situation, wie ich hier drin reagieren soll? Und sich da komplett an seinen Willen anzulehnen. Dadurch geschieht das, was Gott auf dem Herzen hat, dann hier auf dieser Erde. Das heißt, wir sind als allererstes in dem Sinne Lernende beim Vater, wo es heißt, er weckt mich morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Die Geschichte von Salomo fasziniert mich. Salomo wurde sehr jung König und er sagte zu Gott, ich fühle mich wie ein kleines Kind, ich weiß weder ein noch aus, ich weiß nicht, wie ich dieses große Volk führen soll. Und Gott sagte, ich schenke dir, was immer du haben möchtest. Boah, was würdest du dir von Gott wünschen, wenn der sagt, du hast einen Wunsch frei und den gebe ich dir. Ja, was wäre das? Was wäre das? Du brauchst jetzt nicht antworten, aber reflektier nur mal. Du hättest wirklich nur einen frei. Einer kommt jetzt. Ja? Überlegst dir gut, hast 5 Minuten Zeit, das zu überlegen, aber das kriegst du auch. Also du könntest jetzt sagen, 100 Milliarden Euro und du kriegst es. Das ist gebongt. Ne? Du könntest auch sagen, ich möchte, dass ich bis ich von der Erde gehe, ein gesunder Mensch bin, ohne Schmerzen oder sonst wie, ich möchte das und das haben. Oder was ist dein Wunsch? Und ich gehe jetzt gar nicht mal auf diese Ebene, dass du sagen würdest, Gott, ich wünsche, dass dann alle Menschen in den Himmel kämen und bis sich entschieden hat. Das wäre eigentlich irgendwie mein Wunsch, aber das kann Gott selbst auch nicht machen, weil das in der Abhängigkeit ist, des einzelnen Menschen sich zu entscheiden. So wirklich eine Sache, die Gott erfüllen kann, was ist dein Wunsch? Und Salomo hätte sich überlegen können, oh, ich bin König und ich möchte, dass ich wirklich der reichste König bin und dass wir als Israel so viel Kapital haben, dass wir nicht mehr das kleine Volk sind, sondern ein richtig großes Volk letztendlich durch die Kapitalkraft oder wie, was auch immer hätte er wünschen können. Aber er sagte, gib deinem Knecht, und jetzt direkt das Wörtliche, was dort steht, ein hörendes Herz. Steht da. Der Begriff hören steckt in dem Wort drin. Es steht, viele haben es übersetzt mit ein gehorsames Herz. Ist schon Interpretation. Rein von dem Begriff steht eigentlich ein hörendes Herz. Gib ihm ein hörendes Herz. Weil er wusste, wenn ich jetzt Entscheidungen treffen soll in diesen Sachen, ich muss bei Gott hören, was er meint und das will ich dann umsetzen. Damit hat Salomo genau das Richtige erkannt, wie Reich Gottes in Ausbreitung stattfinden kann. In seiner Position als König. Nämlich zu sehen, was möchte Gott und diese Entscheidung dann durchzuführen hier auf dieser Erde. Er sagte, gib mir ein hörendes Herz. Und dann reflektiert Gott und sagt, wow, ich bin beeindruckt, was du dir gewünscht hast. Ich werde dir das geben, ich werde dir andere Dinge noch obendrein geben. Aber weil du dir Weisheit erbeten hast, wirst du auch das bekommen. Interessant. Weil du dir Weisheit erbeten hast. Worum hatte er gebeten? Ein hörendes Herz. Gott sagt, weil du dir Weisheit gebeten hast, gebe ich sie dir. Das heißt, Weisheit ist, bei Gott zu hören und dann danach zu handeln. Das ist Weisheit. So, wenn wir Weisheit haben wollen, es ist, alle Lebenssituationen sind unterschiedlich und wir brauchen ein hörendes Herz, um genau bei Gott zu hören, was ist jetzt Sache in dieser spezifischen Situation. Und wenn wir dann das tun, was er aufzeigt, dann tschung, ist genau, wir brauchen Weisheit in der Erziehung. Umgang mit den unterschiedlichen Kindern. Kinder sind unterschiedlich. Wie handeln wir richtig? Wo sind die Grenzen? Wo bestrafen wir? Wie bestrafen wir? Wie geht man mit einer Situation um? Wir brauchen überall Weisheit. Und oftmals gucken wir, wie der hat der es gemacht, wie hat jener es gemacht. Wir können lernen von anderen, aber man kann so schlecht Situationen übertragen. Ja? Wenn du das Herz deiner Frau gewinnen willst in einer bestimmten Situation, brauchst du eine Einfühlung, was genau das Richtige ist, damit das, was du meinst, wirklich rüberkommt. Wie bekommst du das? Indem du ein allgemeiner Frauenversteher bist? Nein. Indem du hörst bei Gott und sagst, zeig mir, wie ich so reden kann und Dinge weitergeben kann, dass das wirklich ankommt, was ich meine in dieser Situation. Und dann gibt dir Gott plötzlich eine Idee. Und wenn du die umsetzt, bist du selber erstaunt, wie segensreich da etwas passiert. Ich habe in vielen Situationen meines Lebens habe ich nicht, was Gemeinde angeht, was allgemeine Dinge angehen, habe ich nicht gefragt, was Gott meinte, sondern oftmals nach einem Raster gehandelt, wo ich dachte, ach ja, da entscheide ich jetzt so. Und im Nachhinein Lehrgeld bezahlt. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mir Zeit genommen habe, in einer Situation zu erfragen, wie soll ich mich jetzt hier in der Situation verhalten, dass Gott sich immer dazugestellt hat. Und dann wirklich Türen geöffnet wurden. Weisheit. Ja? Wir hatten das vor Jahren mal gehabt, das ist viele Jahre zurück. War auch eine ganze Welle von Fernsehsendungen, die kamen über Charismatiker, die waren haaresträubend, wo Charismatiker fertig gemacht wurden. Und dann bekam ich einen Anruf und da rief mich einer an und sagte, er wäre, ich glaube ZDF war das, oder so, und er würde einen Film drehen bei 37 Grad, also die Sendung 37 Grad, wenn ihr die kennt, und Und er würde über charismatische Persönlichkeiten reden. Ich sage, was meinen Sie da? Ja, Leitungspersönlichkeiten, die Führungsrolle haben und dadurch Menschen, also er meinte nicht charismatisch im Sinne von pfingstlich, sondern er meinte charismatisch von Ausstrahlung haben und durch die, ihre Ausstrahlung Leute begeistern und auch führen können. Und er sagte, und wir hatten damals die, so offenen Kanal bei uns in der Stadt, also ich jede Woche im, auf dem städtischen Fernsehen war, auf dem offenen Kanal. Und er sagte, ich habe Ihre Sendung gesehen und das spricht mich so an, ich denke, das sollten wir mit einbauen in die ganze Geschichte. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Ich werde mich beraten lassen. Okay. Und dann sollte er eine Woche später anrufen. Und wir haben gebetet als Älteste. Wir haben gesagt, Gott, was sollen wir machen in dieser Situation? Weil wir hatten kurz davor, waren bei anderen Sendungen wirklich die Charismatiker wirklich schlecht weggekommen. Und sie hatten alles Mögliche probiert mit vorher schriftliche Vereinbarungen, was gesandt wurde und was nicht. Und es wurde trotzdem anders gehandhabt. Wir haben gebetet. Und im Gebet sagt der Geist Gottes ganz klar, lasst euch darauf ein und macht es. Ja? Und wir haben es gecheckt. Jeder sagt ja. Es hört sich irre an, eigentlich hätten wir Angst davor, aber wir machen es. Und dann habe ich als Anruf gesagt, jawohl, wir werden es machen. Termin ausgemacht, wann die im Gottesdienst kamen. Und dann rückten die an mit ihren Kameras. Und plötzlich, während dann der Gottesdienst war und ich predigte, dann wurde mir plötzlich klar, bewusst kam so eine Angst plötzlich, ja, kam mir, oh, weia, weil ich fing gerade an zu predigen, dann stand er da und filmte mit Nahaufnahme meine Schuhe, ja, in der Predigt, so richtig drauf, ne, und ich hatte so Cowboy-Stiefel an, ich dachte, meine Güte, was macht der jetzt da, ne, und, aber wir hatten uns drauf eingelassen, was willst du da machen? Und nach der Sendung, nach dem Gottesdienst, standen die draußen, persönliches Interview. War alles nicht abgesprochen, ein persönliches Interview mit Leuten. So. Okay, das war die ganze Geschichte. Und dann kam die Sendung. Ja? 37 Grad. Die brachten Führungspersönlichkeiten, Ausstrahlung, Charisma. Menschen, die darauf anspringen und sich darauf einlassen. So ein Pastor ist ein, zwei Politiker und dann brachten sie einen Sektenführer als charismatische Persönlichkeit, der durch diese Ausstrahlung Leute gesammelt hat und dann so und so viele sich vergiftet haben und zum Tod kamen. Und ich saß da nur und dachte, was ist das jetzt? Und dann sagten die plötzlich, man sieht das durch charismatische Ausstrahlungen, Menschen auch vollkommen in die Irre geleitet werden können und viel Negatives bei rauskommt. Aber es gibt auch andere Beispiele, durch die Menschen, die angezogen werden, wirklich in ihrem Leben in eine positive Richtung geführt werden, wie bei dieser Freikirche in Kassel. Und dann kam unser Part. Als ein absolutes entgegengesetzt zu irgendwas Negativem und wirklich absolut eine Werbesendung für uns. Und die Leute, die sie interviewt hatten, total frei erzählten, wie gut es ihnen da tut und was das ihrem Leben gebracht hat. Wirklich eine Werbesendung. In derselben Woche plötzlich meldet sich die HNA, das ist unsere Hauptzeitung, und sagt, Herr Jordan, uns ist aufgefallen, wir haben noch nie ein Interview mit Ihnen gehabt. Können wir mal kommen? Und dann kamen sie und haben eine ganze Seite gebracht über uns als Gemeinde und alles nur positiv. Halleluja. Riesenchance. Du weißt aber nie, was soll man tun, weil es gibt welche, die sind unbedarft in solche Situationen reingegangen und haben Riesenterz mit viel Schwierigkeiten gehabt. Wir wissen im Leben nicht, was wir tun sollen und können auch nicht nur lernen aus Fehlern, die andere gemacht haben, weil jede Situation ist wieder anders. Man will lernen voneinander und natürlich hört man hin. Aber für uns war es in dem Fall die Weisheit voll darauf einzugehen. Warum? Weil Gott gesagt hat, nachdem wir ihn gesucht hatten, tu es. Wie viel Schmerz könnten wir uns im Leben, auch ich persönlich, erspart haben, wenn wir richtig hingehört hätten. Ja? Jeder Mensch ist von uns anders in seiner Art oder so. Und jetzt zum Beispiel, wenn ihr mich vorhin erlebt habt bei der ersten Verkündigung, ich bin ein Typ, der gerne schnell Nein sagt zu was. Also ich bin nicht der Typ, den man jetzt irgendwie, der kein Nein sagen kann, sondern ich habe auch durch viele Dinge durchgehen müssen in meinem Leben und wenn irgendwelche Anfragen an mich rankommen, dann blocke ich erstmal und ne, dann habe ich kein Problem mit, weil das liegt ein bisschen in meinem Naturell. Ich kann dieses Kontra, kann ich sehr gut geben und habe mich auch schon geschützt bei vielen Sachen. Aber ich habe es gelernt, wenn ich dann, ihr habt das gesehen, die Frau, eine Schwester meldete sich und wollte was sagen und ich habe gesagt, nee, läuft nicht. Ja, jetzt kein Kommentar, jetzt rede ich hier. Aber dann habe ich mir angewöhnt, weil das in mir drin ist schon, gleich nein, erstmal zu sagen, trotzdem noch einmal innerlich hinzuhören, Gott, soll ich darauf eingehen oder nicht? Es ist nur eine Sekunde. Und in dieser Sekunde, wenn ich dann merke, dass der Geist Gottes sagt, mich korrigiert, und er hat mich korrigiert, hat gesagt, nein, lass sie reden. Dann habe ich gesagt, sie soll reden. Das ist entgegengesetzt dem, was ich sonst mache. Aber es ist das Hinhören bei Gott. Und ich habe in dem Ganzen festgestellt, wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, dass gerade bei diesen Sachen, wo ich in irgendeiner Situation eigentlich standardmäßig die und die Entscheidung getroffen hätte, aber noch einmal fragte Gott, was willst du? Dass manchmal dann gerade ein besonderer Segen geflossen ist. Ja? Wir sind jetzt gerade dabei, wir haben eine Entscheidung bei uns als Gemeinde getroffen, es wird ein weiterer Pastor und so weiter angestellt und ich hatte ein gewisses Profil, hatten wir gemeinsam erstellt, wie das aussehen sollte. Und als Bewerbung reinkam, sah ich nur, da war jemand, da passte das Profil nicht. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt unterwegs bin, ich war ein paar Wochen dann weg, rufe ich den gleich an und melde mich zurück. Bevor der lange wartet, mache ich ihm eine Absage. Ja. Und ich rief da an und sprach mit dem und sagte ein paar Gründe, warum er nicht in dieses Raster passt, in dieses Profil, was wir gesucht haben. Ich sage, ich will nicht, dass du lange warten musst oder so, aber ich will einfach nur sagen, das Raster passt nicht, was wir gesucht haben. Und er antwortete ein paar Dinge und ich sagte, ja, ich weiß es nicht, ich lasse alles offen, aber ich wollte nur sagen, im Grunde ist es nicht diese Richtung. Und da haben wir uns verabschiedet, aufgelegt. Und dann der Heilige Geist. Sofort danach sagt der Geist Gottes, hey, warum gehst du nach einem festen Raster? Und dann gingen mir noch mal ein paar Worte von dem durch den Kopf, was er gesagt hatte. Und plötzlich merkte ich, wie der Geist Gottes redete und sagt, hey, schau dir das noch mal genauer an. Das Interessante ist, dass genau diese Person die Person ist, die wir jetzt einstellen werden. Es war anders als unsere Vorstellung, aber kostet uns mehr Geld, weil es mit Familie und allem dran ist, was ursprünglich nicht geplant war. Wir dachten, irgendwie mehr einen Praktikanten zu kriegen oder so. Aber Gott hat dann aufgezeigt, nein, das ist genau die richtige Person, die ihr sein soll. So habe ich immer wieder erlebt, man muss ja manchmal auch im Gemeindeleben mit gewissen Rastern laufen. Es gibt viele Grundentscheidungen, die man haben muss bei einer wachsenden Gemeinde, wo du Rasterentscheidungen grundsätzlich auch hast, die auch gut sind, um einfach einen Rahmen zu geben. Aber bei allem, was dann da ist, trotzdem zu sagen, okay, ne, ich kann nicht, was weiß ich, im Gottesdienst, wenn hier der Saal voll besetzt ist mit Leuten, muss ich ein Raster haben, dass ich sage, hier ist nicht der Ort, wo es heißt, jeder habe etwas. Weil wenn jeder etwas hat und jeder Einzelne meldet sich plötzlich zu Wort und sagt, ich will ein Zeugnis geben, ich will das geben, ich will das und alle sind da aktiv, Das geht nicht. Dann hättest du einen Gottesdienst von 6 Stunden und das wurde noch nicht gepredigt. Das heißt, man hat ein gewisses Raster, wie man Dinge macht und wie es auch überhaupt nicht anders geht. Raster sind gut, auch Rasterentscheidungen in unserem Leben. Aber wir sollten immer flexibel sein, zu sagen, Geist Gottes, auch wenn du irgendwo dich drin bewegst, wenn du dich zeigst, ich will es lernen, bei dir zu hören und das, was du sagst, dann letztendlich zu tun. Der Herr hat mich zu einem Jünger gemacht, einem Hörenden. Er hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, um zu hören, und er weckt mich morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Das ist eine gute Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will ein Hörender sein. Ich könnte andere Storys euch erzählen, wo ich Lehrgeld bezahlen musste in Sachen. Aber ich könnte auch andere Sachen erzählen, wo es gut war zu hören. Wir haben zum Beispiel als Gemeinde, haben wir 2003 haben wir die Fertigstellung unseres Gebäudes. Wir haben bei uns, wir können maximal mit 800 Stühlen besetzen, also mit eigenen Stühlen, es passt mehr rein. Und das ist toll, aber wir haben alles schlicht gebaut, ne? Ohne Klimaanlage und so. Normalerweise von dem Ganzen müssten wir Klimaanlage drin haben und so. Und wir haben ziemlich simpel gebaut. Wir hatten aber einen anderen Plan. Wir hatten einen Plan gebaut, wo das Ganze doppelt so teuer gewesen wäre. Die Pläne waren fertig, standen fertig. Und dann plötzlich komme ich aus dem anderen Land zurück, lande in Frankfurt, die Maschine setzt auf. Ich habe an nichts Böses und nichts Gutes gedacht. Es war einfach, die Maschine setzt auf. Und in dem Moment redet der Heilige Geist zu mir und sagt, ihr sollt nicht so bauen, wie ihr gebaut habt. Legt alle Pläne beiseite, ich will euch meinen Weg zeigen. Ja. Und ich bin zurückgegangen zu den Ältesten, das war so eindeutig. Ich habe Vorstand, habe gesagt, Gott hat zu mir geredet. Es geht nicht, wir müssen. Ne? Und in dem Moment waren alle Älteste und alle aus dem Vorstand haben gesagt, wir haben das geplant und wir wollen das gerne so bauen. Ich habe gesagt, es tut mir leid, als Vorsitzender kann ich nicht die Unterschrift geben, aber ihr könnt unterschreiben. Ihr könnt unterschreiben, wenn ihr das so seht, wenn ihr das, ne, gemeinschaftlich so entscheiden wollt, könnt ihr unterschreiben, was ihr wollt. Aber ich werde für nichts eine Unterschrift geben, weil der Geist Gottes hat zu mir gesprochen. Okay. Das war kritisch, die Situation. Ja. Richtig herausfordernd. Ich habe dann die Gemeinde zusammengerufen, wollte der Gemeinde mitteilen, was ich empfangen habe, und sie sollten es im Gebet prüfen. Ich habe das geäußert und habe nur benannt, bitte prüft es. Plötzlich steht mein Kassierer, also aus dem Vorstand, auf und will eine Gegenrede halten, um zu überzeugen, wir werden doch bauen. Also es war richtig kritische Situation. Und ich habe das dann, habe gesagt, Leute, hier ist ein Durcheinander, aber jetzt bitte betet einfach, was Sache ist. Fazit war, es gab die Bestätigung dazu, dass wir also nur die Hälfte des Geldes eingesetzt haben, um zu bauen. Ein wesentlich schlichterer Plan, nicht so lukrativ vom Aussehen her, wie ich es geträumt hatte, auch selber geträumt hatte ursprünglich. Aber Gott hatte uns gewiesen, jetzt wirklich mit weniger Kapitaleinsatz zu agieren. Aber das Ende vom Lied war, dass wir uns mit den Baukosten total überschätzt hatten. Ja? Also wir hatten komplett verschätzt, was kosten würde. Und wir konnten mit dem, was wir jetzt gebaut haben, konnten wir gerade so am Limit leben, um Gehälter zu bezahlen. Wenn das Doppelte gewesen wäre, wir wären bankrott gewesen, wir hätten das nicht machen können. Es war, im Nachhinein war die Bestätigung da. Ihr seht, so. Und es ist manchmal herausfordernd, in Situationen zu sagen, Gott hat aber zu mir gesprochen. Es war eine ganz doofe Situation für mich. Ich konnte nur sagen, hier stehe ich und ich kann nicht anders, macht, was ihr wollt, aber ich muss das tun, was Gott zeigt. Ja. Und so kann ich nur auch aus dem Gemeindeleben sagen, von mir persönlich sagen, dass ich vor vielem bewahrt geblieben bin, weil ich noch einmal hingehört habe, was sagt wirklich Gott. Ich könnte andere Geschichten erzählen, wo Sachen mir durch die Lappen gegangen sind an Segnungen und so weiter, weil ich nicht hingehört habe. Aber ich bringe jetzt die Positivbeispiele. Was ich aber noch sagen kann, ist bei mir aus meiner Erfahrung, dass gerade meine Frau bei mir ein riesiger Segen gewesen ist, für das, dass ich überhaupt noch im Dienst bin und die Sachen gut gelaufen sind. Weil für mich war immer eine Entscheidung, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde Mann und Frau. Und bei wichtigen Entscheidungen ist es so wichtig, dass wenn man Ehepaar ist, dass man gemeinschaftlich entscheidet. Und wenn nicht beide den Frieden in eine Richtung haben, dass man sagt, dann treffen wir halt eben keine Entscheidung und warten vor Gott, bis wir ein einheitliches Reden haben. Und da gibt es eine Reihe Herausforderungen im Gemeindeleben. Ich darf jetzt bald 32 Jahre Pastor sein. Eine Reihe Herausforderungen, wo ich schnell eine Entscheidung getroffen hätte in die eine oder andere Richtung und meine Frau plötzlich ein Wehren hatte im Geist und sagte, ich weiß nicht warum, aber ich kann dem nicht beistimmen. Check das noch einmal durch und Gott uns wirklich bewahrt hat. Ja, wir waren dann mal unterwegs gewesen, Sabine und ich, und waren dann in einer großen Veranstaltung, wo ein Prophet wirksam war. Und dieser Prophet rief uns, Sabine und mich, nach vorne. Er hatte uns irgendwie vom Sehen her, kannte er uns, aus einem anderen Land. Und dann rief er uns nach vorne. Und wir standen da und er prophezeite. Wirklich super, war sehr erfreulich. Aber dann kam er an einen Punkt plötzlich und sagte mir, das war vor allen Leuten, und sagte mir, ich habe dir diese Frau gegeben, weil sie sieht prophetisch. Und ich sage dir, höre auf das, was ich deiner Frau mitteile. Und dann sagte er so, es klang lustig, für mich war es nicht lustig. Und es gibt ein paar Dinge, da hast du nicht ganz so hingehört, wie du hättest hinhören sollen. Die ganze Versammlung hat gelacht. Die fanden das witzig, ich fand das nicht witzig. Aber es zeigt auf, es ist so wichtig, aus der Ergänzung heraus zu arbeiten. Und wenn wir so unterwegs sind, als Jünger, die hören, wirklich zu sagen, okay, ich will gerade auch die Ergänzung der eigenen Frau, die Gott mir geschenkt hat, dazu nehmen. Weil der eine hat einen Part empfangen, der andere ein anderes und nur zusammen sind wir da drin dann komplett. Okay. Hat jemand eine Frage? Wir gehen es nochmal so durch. Er weckt mich morgen, für morgen weckt er mir das Ohr. Also worum es heute geht, ist Hören. Ne? Hören, hinhören. Nicht gleich handeln, sondern erstmal hören, was Gott. Und dann aus dem Hören auch manchmal mit Ergänzung, also nicht alleine, sondern Gott hat uns Menschen an die Seite gegeben, die mit uns hören. Gerade bei Mann und Frau ist das ein ganz wichtiger Part auch. Auch sonst gibt es gute Ergänzungen durch Gemeinschaft. Und vielleicht entscheiden wir uns einfach ganz neu heute und sagen, Gott, ich möchte meine Ohren dir weihen. Ja, wirklich, dass ich höre. Um so wie Salomo Weisheit zu bekommen in Lebenssituationen. Und ich glaube nicht nur, dass das für den geistlichen, sogenannten geistlichen Bereich geht. Also ich unterscheide sowieso nicht gern zwischen geistlichem Bereich und natürlichem Bereich, weil alles soll vom Geistlichen durchdrungen sein. Alles ist geistlich. Soll geistlich sein. Ich glaube, es gilt im Arbeitsleben, es gilt im ganz normalen Berufsleben, Entscheidungen, die wir treffen, wirklich, Gott, was sagst du? Und wir können uns manchmal echt Mühe ersparen. Wir können einen Riesendeal, Tausende oder Millionen, die anstehen in Firmen, können wir durch das Hinhören bei Gott in die richtige Richtung lenken. Gott will Weisheit geben, auch für Finanzen, die in die Gemeinde reinfließen können, ja, so wie wir Dinge anpacken können. Gott will Weisheit geben, durch Hören bei ihm. Und vielleicht weinen wir einfach mal unsere Ohren Gott. Ich habe noch das Bild vor mir bei den Priestern im Alten Testament. Die wurden gesagt, hilft mir mal jemand, also das rechte Ohrläppchen, der rechte Daumen und der rechte Zeh. Ne? Wurde Salböl. Erst kam die Reinigung, das Blut und dann kam das Öl. Ne? Das ist ein guter Aspekt. Erst das Blut, Ohrläppchen, rechte Daumen, rechte Zeh. Es geht immer um das, wohin wir hingehört haben oder auch betrachtet haben, das ist ja eine Ausrichtung, was wir daraufgehend gehandelt haben und wo unsere Füße hingegangen sind. Es hat alles mit dem Hören, mit dem Wahrnehmen zu tun. Und manchmal haben wir nicht hingehört. Und dann kamen falsche Handlungen raus, dass wir sagen, Jesus, reinige uns davon. Das wäre das Blut. Und Salböl ist dieses, aber rüste uns neu aus, dass unsere Ohren dir geweiht sind und unsere Hände und unser Gehen ganz neu dir geweiht wird. Ja, können wir uns so mal eins machen? Dann würde ich jetzt gerade euch im Gebet führen. Ihr könnt euch ganz entspannt hinsetzen. Es geht um dein Hören. Wenn du bei Gott hinhörst, wird er dir Dinge sagen, auch die du hinterher aussprichst. Damit hat er dir dann eine Zunge gegeben, eines Jüngers. Du hörst hin und du empfängst Dinge und du gibst sie weiter. Und wir sagen, Herr, wir wollen ganz neu dieses Hören dir weihen. Vergib, wo wir einfach nur schnell gehandelt haben, aus Effekt gehandelt haben oder nach menschlicher Logik gehandelt haben. Wir wollen ganz neu innehalten, um jeweils eine Situation zu erfassen, was Sache ist. Du sagst, wir sollen den Garten bewahren und wir sollen ihn ausbauen. Wir sollen Aspekte in unserem Leben bewahren vor Bösen, indem wir hinhören. Und deine Wirksamkeit ausbauen, indem wir ebenfalls hinhören, was du zu sagen hast. Wir weihen unsere Ohren dir, Vater. Und du sagst, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wir wollen hier drin als Männer vorangehen, Hörende zu sein. Auch in den Familien nicht gleich reagieren, sondern sich das, was da geschieht, gerade genauer ansehen und hinhören. Gott, wie handle ich jetzt richtig? Man kann durch Affekthandlungen oder indem du denkst, ich muss jetzt als Vater oder als Christ mich so und so verhalten, kann man vieles auch kaputt machen, weil man nicht hingehört hat, was Gott wirklich sagt in der Situation. Gott salbt dich jetzt ganz neu. Er salbt dich ganz neu. Ich bete da jetzt hinein.
Der Geist Gottes berührt deine geistlichen Ohren jetzt. Und ich sage, sei ein Hörender. Sei ein Hörender. Er berührt dein geistliches Ohr jetzt gerade ganz neu. Halleluja. Halleluja. Danke, Geist Gottes. Und jetzt nimm das mal im Glauben, ist für dich gebetet worden und somit bist du jetzt ein Hörender. Okay? Wir nehmen das im Glauben. Und was du glaubst, musst du wirklich auch aussprechen. Du darfst jetzt sagen, ich bin ein Hörender. Ich bin ein Hörender und ich werde tun, was Gott mir zeigt. Wir wissen, jeder macht Fehler auch mal da drin, dann können wir wieder umkehren. Aber vielleicht sagst du das mal für dich selber auch. Sag, ich bin ein Hörender. Ich werde die Stimme Gottes hören. Und was er sagt, in die Tat umsetzen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Super. Okay. Dann bin ich soweit durch. Hat jemand an der Stelle einfach mal eine Frage an mich, wo er sagt, wo ich gerade hier bin, dann hätte ich mal eine Frage. Ja, ich habe in diesem Buch, ich bringe es morgen mit, auch für die, die es lesen wollen, im zweiten Buch, was ich geschrieben habe, Herrlichkeit, habe ich ein bisschen beschrieben, von dem, wie ich von Gott quasi berührt worden bin, nachdem ich aber eine Zeit hatte, wo ich ihn wirklich intensiv im Gebet gesucht habe, mir Zeit reserviert habe, um Gott zu suchen, um ihn neu zu erleben. Und durch das, dass ich mir Zeit reserviert hatte, jeden Tag und gesagt habe, ich suche jetzt wirklich Gott, dann habe ich am Anfang irgendwie gebetet, so wie man betet, und dann saß ich da und dann wurde mir langweilig. Ich habe mich entschieden zu tun, was Gott sagt. Mir wurde nicht langweilig, weil ich nichts zu tun hatte. Ich hatte einen riesen Arbeitskatalog, aber ich hatte mich diszipliniert entschieden, eine gewisse Zeit am Tag zu nehmen, um vor Gott zu sein. Und dann merkte ich, okay, ich habe viel geredet immer vor Gott, aber jetzt zu hören habe ich nicht gelernt. Und dann habe ich am Anfang einfach gebetet, habe mich dann hingesetzt und so innerlich gehört. Und dann kam nichts groß. Ne? Aber ich habe ausgeharrt und habe das eine Zeit lang gemacht. Dann bin ich mehr in Anbetung noch reingegangen. Ich glaube, dass Anbetung ein echter Schlüssel ist. So, ne, wo ich mir einfach dann Jesus angebetet habe, gesagt, ich nutze jetzt die Zeit anzubeten. Und dann nach der Anbetung wurde ich still und habe einfach diese Zeit genossen, weil das war angenehm. Ich spürte Präsenz Gottes. Und daraus ist bei mir so etwas erwachsen, wo ich plötzlich eine Stärke aus diesem Zusammensein mit Gott, wo plötzlich irgendwelche Dinge so in meinem Inneren Gewissheit wurden. Oder ich merkte, jetzt sagt Gott was. Dann habe ich angefangen, mir das auch aufzuschreiben, was Gott sagt. Ja, ich praktiziere es bis heute, dass ich Tagebuch führe über das, was Gott sagt. Am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich einen Satz niedergeschrieben, meinetwegen, der mir so kam, wo Gott sagte, ich sage dir jetzt das und das, mit Datum versehen. Und dann habe ich festgestellt, 3 Monate später habe ich nichts aufgeschrieben. Nicht, weil Gott nichts gesagt hätte, aber ich habe nicht diese Zeit wirklich genommen, aufzuschreiben. Aber ich bin dran geblieben. Und ich ermutige dazu, so ein geistliches Tagebuch zu führen. Einfach mal zu sagen, was sagt mir Gott? Ich nehme mir einfach mal Zeit, um mich hinzusetzen, jetzt gar nichts zu machen, sagen, was sagst du mir jetzt? Und einfach zu warten. Und dann, die Bibel sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, es mag ein Satz irgendwie sein, der kommt, ein Gedanke, schreibt man sich auf und lernt mit der Zeit stärkeres Hinhören. Sodass jetzt in der Zwischenzeit merke ich ziemlich stark, wenn Gott redet, merke ich, wups, da ist was. Ne? Und es, also bei mir ist es auf der Ebene des Trainings, wo ich einfach gesagt habe, ich will mich da drin trainieren, nicht nur eine Gebetszeit zu haben, wo ich zu ihm hinbete, sondern dann still zu sein, zu sagen, was sagst du jetzt aber? Weil Gebet sollte Austausch sein und nicht Einbahnstraße. Und aus dem heraus ist es bei mir schärfer geworden, wo ich dann bei den Eindrücken wirklich merke, wenn er dann redet, so, ne, dann, ups, da ist was. Beispiel bei diesem Anwärter für den Pastorendienst, Telefonhörer aufgelegt und plötzlich merke ich, oh, da ist ein Reden Gottes. Ah, hinhören und ich merke, das war nicht okay, da gleich abgesagt zu haben. Ne? Habe ich am nächsten Tag wieder angerufen, habe gesagt, du, das geht mir nicht aus dem Kopf. Die Geschichte vom Wegen, dass das nichts wäre, nehme ich zurück. Ich werde jetzt mir Zeit nehmen, wirklich drüber zu beten. Und preis den Herrn, dann war es. Also ich mit richtig falsch gehört, richtig daneben, bei dem, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich nehme mir Zeit, um zu beten und Ruhe zu finden, nicht. Wo man aus dem Bauch raus einen Eindruck hatte und denkt, das ist jetzt Gott und dann war es doch nicht das schon. Aber nicht da, wo ich mir Zeit genommen habe und zu sagen, ich will wirklich ausharren da drin, um ein greifteres Reden zu haben. Okay. Das Gute ist, dass jeder von euch das Reden Gottes in sich drin hat. Der Geist Gottes ist in euch drin. Aber es ist ein Riesenkapital, das zu lernen. Ja, so, wo hinzuhören und danach zu handeln. Und Gott segnet das, da fließt der Segen hin. Wenn wir seiner Spur folgen, tun, was er sagt, werden wir nie eine Niete haben. Es wird nicht, es gibt es nicht. Ja? Weil seine Unterweisungen leiten uns immer auf der richtigen Straße. Ja. Okay, das war's. Dann darf ich so abschließen. Genau, und heute Abend ist ja ein weiterer Gottesdienst dann um 19 Uhr. Prima. Okay, euch eine gute Zeit.